Liebe Gemeinde, es gibt Fragen, die eignen sich gut dafür, eine harmonische, liebevolle, schöne Atmosphäre zu sprengen. In der Corona-Zeit war es die Frage nach dem Impfen oder nach anderen Schutzmaßnahmen. Heute sind es vielleicht politische Themen wie Migration oder Klimaschutz oder Gendern oder so. Und schnell entsteht der Eindruck, wenn wir jetzt noch weiterreden, dann wird das hier eine Katastrophe. Also hören wir lieber auf, wir können uns sowieso nicht verständigen. Dabei liegen die Meinungen oft gar nicht so weit auseinander, behaupten jedenfalls drei Soziologen, die ein Buch geschrieben haben. Ich habe es unglücklicherweise zum Geburtstag geschenkt bekommen und musste das nun irgendwie versuchen zu verstehen. Die meinen, es gibt sowas wie Triggerpunkte, die Menschen als sehr empfindliche Wesen sofort in Gang bringen und auf die Palme bringen. Die Diskussion verschärft sich. Und weil dann gleich alles so hitzig und so schwierig wird, heißt das nicht, dass man hoffnungslos gespalten ist. Das ist ein Buch, das gegen diese Behauptung, unsere Gesellschaft ist gespalten in unterschiedliche Gruppen, gegen anschreibt. Denn sie behaupten zum Beispiel, beim Thema Klimaschutz, das ist eigentlich fast allen klar, dass da etwas gemacht werden muss, vielleicht bis auf den amerikanischen Präsidenten, aber sonst ist das ein Konsens. Nur wie ist oft schwierig zu besprechen. Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Wenn es um meine Heizung geht, werde ich ganz empfindlich und das ist dann so ein Triggerpunkt für einige Leute oder weniger Fleischkonsum oder zu fragen, müssen diese Flugreisen in die Ferne wirklich sein? Oder lauter solche kleineren Themen sind dann strittig. Und sie meinen, der Streit um Randpunkte darf nicht den Blick für das Gemeinsame verstellen. Und an so einem Sonntag wie heute, wo wir uns erinnern sollen, nicht nur an alte Lieder, sondern eben auch an das, was uns zusammenhält, dann ist das ein wichtiger Gedanke, finde ich. Bei uns in der Gemeinde ist es vielleicht aktuell die Frage nach dem einen Gottesdienst, nach den Liedern, nach der Musik, die dort fortkommen, welche unterschiedlichen Vorstellungen und Geschmäcker es da unter uns gibt. Das wäre so ein Lernfeld, um zu merken, welche Triggerpunkte sind da, was regt mich auf, was kann ich überhaupt nicht ertragen und wo kann ich aber das auch zu einem Nachdenken über die gemeinsame Mitte wieder verändern. Es ist wie das Bild von einem Rad, können wir das mal sehen, falls jemand nicht weiß, wie ein Fahrrad aussieht. Das Zentrum hält das Rad zusammen. Am Rad aber können viele Punkte weit auseinanderliegen. Sie können sogar unterschiedlich und gegensätzlich sein. Dadurch gewinnt das Ganze sogar an Stabilität. Und dabei geht es gar nicht nur um Überzeugungen, die unterschiedlich sind. Ich möchte gar nicht wissen, was wir alle so im Einzelnen für Überzeugungen, für politische Meinungen, für Glaubensmeinungen so mit uns herumtragen, das könnte richtig schwierig werden, da einander zu verstehen an manchen Stellen, vermute ich vielleicht auch nicht, aber es geht nicht nur darum, was wir so denken und glauben, es geht auch um Kultur, um das, was uns wichtig ist. Letzten Freitag war hier zum Beispiel die Kirche rappelvoll zu einem Konzert mit Barockmusik und mit Musik durch 6 Jahrhunderte, Klavier, Orgel, Geige, Blockflöte, wahnsinnig tolle Musik, aber sicherlich nicht jedermanns Geschmack. Und dass die Bläser heute spielen, meine Güte, wem gefällt das? Also vielleicht sind die, denen das nicht gefällt, auch gleich zu Hause geblieben, man weiß es nicht. Und ihr habt gleichzeitig einen Fanclub, der ganz bestimmt kommt, wenn ihr spielt. Ich verrate mal nicht, wo ich dazu gehöre. Doch, ich mag die Bläser. Also was ich sagen will ist, wir sind einfach unterschiedlich. Zu unserer Gemeinde gehören Menschen, deren Familien seit über 100 Jahren hier in dieser Stadt leben. Und Menschen, die geflohen sind. Aus Kasachstan, aus dem Iran, aus Ostfriesland, woher auch immer. Wir haben Leute unter uns, die haben ein Monatsgehalt, das bedeutet für andere das Jahresgehalt. Das ist schon sehr unterschiedlich. Und das ist ja nicht nur in unserer Gemeinde so, auch zwischen den christlichen Kirchen gibt es Riesenunterschiede, gerade wenn man zum Beispiel über das Abendmahl nachdenkt. In der Ökumene wurde jahrelang darüber geredet, wie man sich da verständigen kann beim Thema Abendmahl, Amt und auch beim Verständnis von Taufe. Und irgendwann hat man gemerkt, wir kommen hier nicht weiter. Nach Jahrzehnten der Diskussionen, der Kommissionen, die da gebildet wurden, nicht nur in der Politik werden Kommissionen gebildet, auch in der Kirche und im kirchlichen Zusammenhang, aber die haben genauso wenig gebracht, bisher jedenfalls. Und man hat dann festgestellt, wie wäre das, wenn wir sagen, wir betonen nicht das, was uns trennt, sondern das, was uns verbindet. Die gemeinsame Mitte versuchen wir neu zu beschreiben. Und dann kommen wir zu einem Ergebnis, das heißt dann in der Ökumene, man spricht da von der Einheit in der Verschiedenheit. Und ich finde das eine schöne Formulierung, Einheit in der Verschiedenheit. Denn die unterschiedlichen Positionen im Einzelnen sind dann besser zu ertragen, wenn man sich bewusst ist, was einen verbindet. So, und jetzt komme ich zu dem heute vorgeschlagenen Predigttext. Der versucht nämlich auch die Mitte des Glaubens zu beschreiben, in der Hoffnung, dass das Gemeinsame auch unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Positionen zusammenhält. Ein Text aus dem Römerbrief, Kapitel 5, haben wir schon gehört. Ich muss ehrlich gestehen, als ich gesehen habe, dass dieser Text vorgeschlagen ist, habe ich gedacht, ach ja, man kann auch ein schönes Gleichnis predigen, warum? Das ist echt kompliziert, aber hört selber mal zu. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott gegeben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zustanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ist klar, ne? Ich glaube, der Römerbrief ist der intellektuell anspruchsvollste Teil des Neuen Testaments, weil er eben versucht, Grundlagen des Glaubens konzentriert zusammenzufassen. Für Menschen, die sich auch zu damaliger Zeit zu Recht gefragt haben, was machen wir hier eigentlich? Da gab es so einen Wanderprediger aus Galiläa und an denen haben wir uns drangehängt mit unserem Vertrauen, aber jetzt wird es stressig, jetzt kriegen wir Ärger, jetzt werden wir vielleicht sogar verfolgt und noch viel Schlimmeres kann auf uns warten. Ist es das wert? Und was verbindet uns, wo wir so viele unterschiedliche Überzeugungen unter uns haben? Damals war es vielleicht die Frauenfrage, was dürfen Frauen im Gottesdienst und was nicht und wozu und überhaupt? Oder darf man als Christ Soldat sein? Oder lauter solche Fragen beschäftigten die jungen Christen, nicht nur in Rom, sondern in der damaligen verstreuten Christenheit. Also worum geht es im christlichen Glauben? Theologen sagen, dieser Text in Römer 5, den ich eben gelesen habe, ist ein Scharniertext, also einer, der zwei Hälften zusammenhält, zwei Hälften des Römerbriefes. In der ersten Hälfte, nein, ist nicht ganz die Hälfte, ist weniger, in Kapitel 1 bis 4 geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott, beziehungsweise kann es überhaupt eine Beziehung zwischen Mensch und Gott geben? Und die Antwort ist schlicht, nein, kann es nicht. Der Römerbrief in den ersten Kapiteln macht deutlich, der Abstand zwischen Mensch und Gott ist so groß, da kann es keine Brücke geben. Oder vielleicht doch. Und das ist der zentrale Vers in Römer 3, 23, ist auch einer so zum Erinnern. Es gibt keinen Unterschied. Allesamt sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Das müssen wir uns erstmal klar machen. Wir haben Gott nicht verdient. Aber ohne Verdienst sind wir gerecht aus Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Die Antwort ist also, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist eigentlich unüberbrückbar, aber Christus hat uns unverdienterweise eine Brücke gebaut. Das sind die Grundlagen. Und dann geht es in Kapitel 5 bis 8 weiter um die Konsequenzen aus dieser Initiative Gottes zum Heil der Menschen. Und die gipfelt dann in so einem wunderbaren Zuspruch wie am Ende von Römer 8. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes, Tiefes noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eine tiefe Geborgenheit und Angstfreiheit durch diese grundsätzliche Erkenntnis, Gott hat den Weg zu mir eröffnet, Gottes Liebe gilt mir. Und unser Abschnitt jetzt, unser Predigttext, ist einer aus zwei Teilen, der diese beiden Gedanken grundsätzlich zusammenbringt. Gucken wir uns das mal im Einzelnen an. Der erste Teil, gerecht aus Glauben, so hieß es in dem ersten Abschnitt. Sehen wir das eigentlich? Ja, das sehen wir. Wir wissen das aus der Gemeinde in Korinth und wir vermuten das auch in Rom. Die Gemeinschaft der Christen bestand aus sehr unterschiedlichen Menschen. Da waren Soldaten der römischen Armee, die viele Länder erobert haben. An ihren Händen klebte Blut. Das waren ja noch Kriege, in denen der eine dem anderen gegenüberstand, in die Augen geschaut und das Schwert ihm in den Bauch gerammt hat. Das war nicht schön. Und vielleicht kamen diesen Soldaten nachts auch Erinnerungen, die man heute posttraumatische Erfahrungen nennt. Und da waren Menschen gleichzeitig aus den besetzten Gebieten entführt und jetzt als Sklaven beschäftigt. Sie waren Besitz ihrer Herrschaften ohne Rechte, ohne Freiheit, ohne Würde. Oder es gab in der Gemeinde Witwen, Witwen von Soldaten, die gefallen sind im Krieg, oder auch Frauen, die verschleppt wurden aus den Kriegsgebieten. Ihnen blieb oft nur die Prostitution und es gab immer wieder auch Leute, die super reich waren, mit großen Häusern, oft auch die Gastgeber von Gemeinden und Menschen, die nicht genug zu essen hatten. Sie alle waren in der Gemeinde. Sie betraten durch die Taufe einen neuen Lebensraum. Sie durften abschließen mit ihrem alten Leben und ihnen wurde zugesprochen, du bist gerecht, aus deinem Glauben heraus. Du bist wertvoll, du hast Würde. Du bist niemandem etwas schuldig und das, was dir angetan wurde, das hat keine Macht mehr über dich. Du bist gerecht aus Glauben. Das ist nicht nur ein dogmatischer Satz, das ist zutiefst eine Veränderung des Lebens. Damit ist nicht gleich alles gut. Oft ist dieser Zuspruch der Anfang eines langen Weges, Und man muss immer wieder versuchen zu verstehen, was heißt das eigentlich für mich? Was bedeutet das? Wie kann ich das annehmen und auch umsetzen? Aber das ist das Fundament. Du bist gerecht gemacht aus Glauben, du hast Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und das hält auch diese junge Gemeinde wie alle Gemeinden dieser Welt zusammen. Frieden mit Gott als Grundlage für den Frieden mit sich selbst und mit anderen. Keiner hat das verdient, alle haben das geschenkt bekommen, egal wer sie sind und was sie sonst noch in ihrem Leben ausmacht. So beschreibt Paulus die Mitte des Glaubens, die unterschiedliche Menschen verbindet. Auch solche ohne besondere Brüche und Verletzungen im Leben sind eingebunden. Und der zweite Teil, ganz eng verbunden durch dieses Scharnier, da wird deutlich, nicht nur Versöhnung mit sich selbst und mit anderen ist wichtig. Daraus wächst auch das, was wir heute modernerweise Resilienz nennen, Widerstandskraft. Damit klarkommen, dass im Leben nicht alles leicht ist. Da heißt es, wir rühmen uns ebenso der Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgebrochen in unsere Herzen durch den Geist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bedrängnis ist auch so ein Wort, das wir vielleicht nicht mehr so oft benutzen, aber durchaus kennen. Man hat Stress, hat Nachteile. Damals erheblichen Stress, Jobverlust, üble Nachrede, vielleicht sogar Verhaftung und Tod, nur weil man zu dieser Gemeinde der Christen gehörte. Oder innere Bedrängnis. Es taucht die Vergangenheit, die ja eigentlich bewältigt ist, die abgelegt wurde, immer wieder auf und macht neue Probleme, die schrecklichen Träume in der Nacht oder womit man einfach nicht fertig wird. Christsein ist nicht stressfrei. Und Christen bleiben nicht verschont von inneren Kämpfen und von äußerem Druck. Das hat die junge Christengemeinde damals in Rom so erlebt, aber das erleben wir auch heute. Für manche ist das eine Enttäuschung. Ich dachte, jetzt wird alles gut. Ich habe zu Jesus Ja gesagt und nun ist es prima. Und manchmal wurde das sogar so gepredigt und es ist trotzdem falsch. Paulus meint aber, diese Bedrängnis, diese Nöte, die Menschen erleben, die bewirkt Geduld. Bedrängnis braucht auch Geduld. Wer neu anfangen will, braucht Geduld. Geduld mit sich selbst und mit anderen. Und immer wieder diese innere Ermahnung, gib nicht auf. Gott gibt dich ja sowieso nicht auf, deswegen halte durch. Diese Kraft zum Durchhalten und nicht aufgeben, die führt auch zu Erfolgserlebnissen. Bewährung heißt es im Text. Das habe ich durchgestanden. Ich darf stolz auf mich sein. Tatsächlich, sowas kann man aus diesem Text lesen. Sich rühmen, sagt Paulus. Wir rühmen uns der Barmherzigkeit und der Bewährung und all den Dingen, die in unserem Leben sich auswirken. Wenn einer sich selbst lobt, kommt das oft bei anderen nicht so gut an. Aber es ist wichtig, solche kleinen oder auch großen Erfolge zu feiern und zu merken, da hat sich wirklich was verändert in meinem Leben. Und aus dieser Bewährung, aus diesen Erfolgserlebnissen wächst nämlich Hoffnung, so beschreibt es der Text. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich auch anderes schaffen. Und diese Hoffnung, ich traue mir auch etwas zu, weil ich stark gemacht wurde durch den Glauben an Christus. Diese Hoffnung lässt einen nicht zugrunde gehen, nicht aufgeben. Ich finde, das ist etwas, das wir uns als Gemeinde auch immer wieder so klar gemacht haben und klar machen müssen neu. Bei allen unterschiedlichen Positionen und Vorstellungen verbindet uns dieser Kern. Wir sind gemeinsam unterwegs und versuchen zu verstehen, was heißt es denn, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Was bedeutet das für mein Leben mit all dem, was zu mir gehört, mit meiner Biografie, mit meinem Geschmack, mit meinen Prägungen, mit allem? Gerecht aus Glauben, nicht verdient, einfach so dazugekommen. Und wir sind gemeinsam unterwegs, um diesen Zuspruch der Gnade Gottes anzuwenden. Das Leben kann neu beginnen. Es wird Rückschläge geben, es wird Stress geben, es wird Unverständnis untereinander geben und mit sich selbst werden wir nicht immer klarkommen, Niederlagen, aber wir geben nicht auf. Und am Ende kommt es nur auf eins an. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß, auch wenn es schwerfällt, du bist geliebt. Wir sind miteinander Betroffene der Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen.